Das geht ja schon los bei Moritz bringt Chips mit und Mario so, oh nee, Paprika mag ich nicht. Dann sitzen wir auf dem Sofa, Mario holt sich gleich die ganze Schüssel und frisst diese Paprika-Chips. Oh ja, die sind ja doch ganz lecker.
Dann rennt es halt auf den einen zu und er kann immer noch so eine Gasflasche oder so hochreißen. Und dann beißt es auf diese Gasflasche. Es gibt eine riesen Explosion und der andere wird so rausgeschleudert. Aber so eine offensichtliche Ragdoll.
Der fliegt da raus wie diese Puppe bei Schrecklich nette Familie, die gerne mal hinten vom Dach fällt. Weg war's, schwarzer Bildschirm.
Techno.
Sofort.
Abspann. Diese Filme von damals muss man aber auch lieben, weil die halt einfach no nonsense. Ne? Ist einfach, der Film ist jetzt vorbei. Der Böse ist tot. Vorbei. Instant vorbei.
Cut, Abspann mit fetter Techno-Musik. Aber nicht mit der humanitären Volksfront. Die machen sie halt fertig. Mit ganz viel TNT.
Are you ready for this?
Heute mit euren Podcast-Helden Max, Moritz und Mario.
Wir nehmen auf. Ja, Mario ist heute, der Ofen ist so ein bisschen aus und er weiß gar nicht warum. Du bist so ein, hast du Kopfweh immer noch?
Es bringt übrigens nichts zu reden, während wir das Mikro bewegen. Das schneide ich raus.
Weil mein Mikro? Hast du nicht zwei verschiedene Spuren? Was ist los mit dir?
Ja, und dann ist jetzt, während du redest, eine rumpelnde andere Spur darüber. Ah,
Mario hat heute, der ist nicht gut drauf. Das ist eine Laus über die Leber gekrabbelt. Das ist
heute Maulrio.
Maulrio.
Grüße gehen raus an Robert.
Robert, gute Besserung.
Gute Besserung.
Erstens mal vorneweg, keine Sorge, Robert. Meatball Machine haben wir uns aufgespart. Für dich.
Wir haben uns für eine andere Maschine entschieden.
Wir bleiben
ich gehe davon aus, dass die Leute einfach ganz gierig draufklicken und überhaupt nicht lesen, was da steht.
Ja.
So,
ja.
Wer sind wir denn? Schon wieder,
ja, das ist ja,
drei, das Trio Infernal.
Die
drei M's.
Komisch.
Die drei M's. Ja, 2,5 M's, muss man sagen. Mario ist so ein bisschen halb ausgecheckt. Weiß ich nicht, hast du einen Battle Report von Imotech gesehen oder bist du schon drauf?
Grüße gehen raus
von Imotech. Der macht super Sachen.
Bevor wir loslegen mit dem Film, möchte ich noch gerne Grüße rausschicken. Und zwar hatte ich und Mario ja auch am Samstag die Ehre, zwei Hörer kennenzulernen. Den lieben Peter und den lieben Thomas. Liebe Grüße.
Das sind immer so die Sachen, die ich dann super finde, wenn jemand, weil die Folge ja dann ganz oben landet, wenn jemand zum ersten Mal reinhört, so, das hasse ich persönlich dann auch. Worüber reden die? Wen grüßen die denn da? Ich kenne die Leute nicht.
Hey, ja, ich glaube, wir sind ein volksnaher Podcast.
Jetzt übersteuern das schon wieder. Ja, wir sind sehr volksnah. Das ist wirklich, also vom Thema bis zur Besetzung, bis zur Eloquenz.
Wir gehen doch auf unsere Hörer richtig ein.
Ja.
Also, ganz liebe Grüße an alle unsere lieben HörerInnen. Ja. Vielen Dank, dass ihr uns die Treue haltet.
Auf jeden
und
Fall.
Viel Spaß bei Death Machine.
Death Machine. Das wird, glaube ich, also zumindest von meiner Warte, es wird nicht der übliche Verriss werden diesmal, sondern eher eine analytische Betrachtungsweise eines Werks.
Wir erfinden uns halt jedes Mal neu.
Dass wir...
Moritz, erzähl dir mal, also die Grundprämisse dieses, also der Auswahlprozess war gerade nicht, lass uns einen Scheißfilm gucken, sondern das war jetzt hier zwei von drei Leuten, die jetzt hier sitzen, respektive stehen, kannten den Film.
Wir müssen ein bisschen vielleicht zurückgehen.
Noch weiter, okay.
Wir müssen weit zurückgehen in unsere Jugend, in deine und meine. Wir sind ja ungefähr gleich alt, oder ja. Wir sind ziemlich genau gleich alt. In unserer Jugend gab es exakt ein Medium, was man konsumieren konnte, wenn man durfte, nämlich Fernsehen. Und was wir gemacht haben, oder mein Vater hat, das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer früheren Folge erzählt, der hatte super viele VHS, der hat alles rauf und runter aufgenommen, was es gab. Und auch diesen Film, Death Machine. Und dann gab es immer so 2, 3, 4 Filme, die hatte man immer so in der Heavy Rotation.
That's Dedication.
Der ging länger, als ich es in Erinnerung hatte.
Ja, ich dachte auch, dass das so ein 90-Minuten-Knaller ist, aber das sind ja wirklich 2 Stunden und 2 Minuten.
Ich sag's ganz ehrlich,
ich weiß, was du sagen willst.
Von der kindlichen Nostalgie, ich fand ihn ein bisschen lang.
Aber als Kind war der damals, konnte er mir gar nicht lang genug sein.
Der war damals nicht so lang, weil so viel rausgeschnitten wurde.
Das kann auch
sein. Ich glaube, die haben aber. Obwohl, jetzt, wir haben jetzt die ungeschnittene Version gesehen. Ja, und
vermeintlich.
Aber man muss ja auch sagen, also es gab eigentlich nur 2 wirkliche Gore-Szenen. Der Rest war war relativ blutleer.
Also es ging. Ein blutarmes Spektakel.
Blutarm würde ich nicht sagen. Also der Film hat es ja schon geschickt gemacht. Da kommen wir noch später noch dazu. Man hat schon ein Gefühl dafür, dass das eben zur Sache geht, aber man sieht nicht wirklich was, ja, außer in zwei Szenen. Oh. Mein Vater hat alles aufgenommen und hat die uns frei zugänglich gelassen, die Kassetten. Oder hat zwar immer gesagt, guck das nicht an, aber das war die gesamte.
Aber den Schrank offen gelassen.
Also es war maximal faul. Er wollte das nicht und er hat uns das auch verboten, aber das war alles.
Ne? Das ist also wie, Grüße gehen raus an Steven, das dicke Kind soll den Kuchen bewachen.
Ja.
So, du stellst den Kuchen exakt vor, so, und sagst so, aber exakt nicht anfassen.
Ja, nur so ein bisschen auch als Erklärung zu meiner Kindheit. Ich erinnere mich, eine der eindrücklichsten Erinnerungen ist, wie ich morgens um, ich glaube, 8 oder 9, ich habe die ersten 2 Stunden Grundschule geschwänzt und habe Alien 3 geguckt.
Okay.
Und hab morgens, das war im Sommer, ich habe die Rollläden runtergelassen, weil der Film so dunkel ist, und saß dann alleine im Wohnzimmer, als ich würde mal sagen, 8-9-Jähriger, und hab mir halt Alien 3 reingezogen.
Um den Bogen zu schlagen, der Regisseur dieses Films war im Spezialeffekt-Team von Alien 3.
Yes. Und das sieht man auch, weil.
Wir sind Filmkenner.
Also man kann schon mal sagen, jetzt haben wir es so einigermaßen nicht etabliert, weil wir wieder super wirr durcheinander reden, aber wir haben hier zwei Gestalten, die den Film in wohlig warmer Erinnerung haben, und eine Person, der ihn noch nicht gesehen hat, und der ist jetzt quasi so der neutrale Blick von außen, der uns so ein bisschen runterholt, sollten wir zu sehr.
Der uns runter. Bitte pass auf deine Sprache auf. Und ich finde, dass der mit dem neutralen Blickwinkel ist ideal dafür geeignet, diesen Film in 3 schmackhaften Sätzen zusammenzufassen. Max, Death Machine in 3 Sätzen.
Go. Death Machine in 3 Sätzen. Eine große böse Firma. Wir kennen für ähnliche Firmen wie Weyland Yutani ganz zufällig oder auch die Tyrell Corporation oder ähnliches.
Wie heißt denn die Firma?
Kra.
Der hat einen super, ja, einen super Namen.
Cham.
Nee, Chank.
Chank.
Chank. C-H-A-N-K, ne? Chank.
Chank.
Klingt wie ein Donkey Kong, der Pirat, aber es ist tatsächlich, irgendwie, ich fand das sehr ballsy.
Das da einfach, ja, also die große böse Firma Chank entwickelt so Superwaffen.
Harte Waffen für eine harte Welt.
Harte Waffen für eine harte Welt. Mhm. Da gibt es ein bisschen Uneinigkeit in der Firma, was so mit den Waffen passiert, weil da ein bisschen was eskaliert und es eskaliert dann weiter.
Jetzt sind wir schon im 5. Satz. Die titelgebende Death Machine spielt eine tragende Rolle. Letztendlich ist es eine Haunted House Movie mit Killer-Roboter, der halt Leute durch ein Bürokomplex verfolgt. Also
wenn man mal ehrlich ist es letzten Endes Alien mit einem Roboter.
Deutlich weniger Horror, würde ich sagen. Es gab so zwei...
Klar, weil du auch mit diesem komischen Robo-Vieh. Also ich fand das optisch jetzt, naja.
Oh, siehst du, also da finde ich halt...
Also erstmal...
Das sah aus...
Mach ihm...
Hat der Film
cut the mic.
Lass ihn nochmal erstmal ein Bild.
Mir hat der Film Spaß gemacht.
War nur Spaß.
Diese Death Machine sah halt aber aus wie, sind ja die beiden anderen große Warhammer-Freaks, sah halt aus wie so ein Ork-Panzer. Der hatte einfach so ein Reißzahnmaul, das die ganze Zeit ham-dam-dam gemacht hat. Dann hatte das so Freddy Krueger, Edward mit den Scherenhänden-Finger, also so Scherenfinger, die auch die ganze Zeit so klick-klick-klick-klick-klick gemacht haben, mit denen er dann immer die Leute zerfetzt hat.
Wie haben die gemacht?
Klick, 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 klick. Der Film liebt, das muss man auch sagen, wenn man diesen Film guckt, muss man Metall auf Metall mögen. Also der Film hat so viele Klonkgeräusche.
Das alles Ding ist, Klonk. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ganz die erste, also der Film startet ja mit so einem der Polizisten, so dicke Sheriff-Heichtis, sind bei so einem Diner, wo alles irgendwie zerschossen wurde, 1000 tote Leute da rumliegen,
ja, so
und dann kommt so eine SWAT-Einheit irgendwie rein und sagt, wir regeln hier und latschen durch dieses alles zerstört, die Leute haben alle Headshots gekriegt. Irgendwo hört man drin immer Klonk, Klonk. Und dann steht da halt so ein Robocop in so einem fetten Anzug und haut die ganze Zeit mit seiner Faust so in die Wand, weil er irgendwie sein komischer Elektronikanzug durchgebrannt ist und er nicht mehr klarkommt. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass das dann nicht halt irgendwie der Gegner war, ehrlich gesagt. Weil aber das ist ein personal taste. Ich mag nicht so gerne komische Roboter. Und deswegen war ich ein bisschen enttäuscht von dem eigentlichen Monsterviech. weil ich habe halt irgendwie gedacht, es ist jetzt so ein fetter, crazy Robocop-Typ, der durchgedreht ist und alle killt. Das ist aber mein personal take. Du brauchst ja jetzt nicht beleidigt sein.
Ich bin nicht beleidigt. Ich bin mit offenem Mund schockiert. Ich bin gerade etwas sprachlos. Auf der anderen Seite, fair ist fair. Du magst keine Killer-Roboter. Was ist mit ihm los? Aber okay. Der Anfang ist sehr stark, wie ich finde. Na, weil die Szene ist cool. Extrem ruhig. Es ist alles schon gelaufen und es ist halt ein Massaker passiert, das hast du ja schon erzählt. Und fand ich einfach einen sehr starken Anfang, vor allem weil die Musik sich da erstmal im Hintergrund hält. Das wird dann später anders. Ja, und dann gehen die halt da durch und finden diesen Typen in so einer schwarzen Rüstung, der offensichtlich durchgedreht ist und wird halt etabliert. Das ist ein Rüstungsprojekt von der besagten Waffenfirma und das funktioniert nicht richtig.
Mit dem Namen Hardman.
Hardman. Und Max ist jetzt enttäuscht, dass nicht der Hardman die Hauptrolle spielt. Also die sehen nicht besonders beeindruckend aus. Es ist halt, die haben so ein Football-Kostüm an, das sie schwarz angesprüht haben und dann halt so eine Sonnenbrille auf. Und also den jetzt als den Bösen, das wäre ja, halt dann wirklich so Terminator für Arme gewesen. Ne?
Aber Terminator ist halt dann schon irgendwie beeindruckender als dieses...
Ja, der Terminator
heißt
ja.
Dieses Bissviech. Ist ja auch egal. Es war trotzdem...
Ja, aber das ist aber dieses Bissviech ist ja quasi, wenn der Terminator einen Kampfhund hätte, einen übergroßen.
Das war so ein Chainchomp mit Körper noch.
Ja, aber ich habe den als Kind, nachdem ich den Film gesehen habe, hat es genauso wie Alien damals meine Fantasie voll zum Explodieren gebracht. Ja. Und ich habe dann angefangen, versucht nachzumalen, wie dieses Ding aussah.
Ja, das ist natürlich jetzt der Unterschied. Ihr habt den beide als Kind geguckt und ich nicht.
Deswegen bist du ja auch hier, das ist ja deine einzige Daseinsberechtigung jetzt heute. Mario und ich hätten ja einfach vor diesem Film sitzen können und danach so, das ist einfach geil. Ende der Folge, war mega. Aber es stimmt schon, also jetzt mit ein paar Jahren und vor allem mit einer deutlich besseren Bildqualität, also ich war... Für mich war es dann doch wieder ein First. Ich habe den jetzt seit Jahren nicht mehr gesehen. Und das erste Mal aber nicht auf VHS in einer sehr guten Qualität.
Und nicht in 4:3.
Ja, nicht in 4:3. Und eben mit einem sehr guten Bild und einem sehr guten Ton. Also der war schon noch mal ein bisschen neu für mich dieses Mal.
Ich finde, der sah halt auch nicht... Also der sah gut aus.
Das war aber auch die Blu-ray-überarbeitete Version. Ne?
Vermutlich, also, aber...
Das war dein...
Nö, Max Mario hat schon die Original-Blu-ray uns besorgt. Weil er den Film so liebt.
Naja. Also dem Dateinamen entnehme ich, dass es sich um die Blu-ray gehandelt hat. Es ist ja auch egal. Also ich wollte auch gar nicht den Film irgendwie schlecht machen. Der hat mich gut unterhalten.
Max, go wild. Du kannst alles hier...
Der hat mich wirklich gut unterhalten. Ist ja egal. Ich mag einfach nicht so komische, zusammengeklüngelte Roboterviecher. Das ist ja auch okay.
Wie viele Schläuche möchten Sie an Ihrem Monster?
Genau, ja. Genau so in der Art.
Wie viele Hydraulikteile möchten Sie dran haben?
Das sah halt einfach nicht so aus. Das sah halt aus, als hätte einer so ein Baugerüst kurz zusammengelötet und dann irgendwie noch so eine Bärenfalle vorne dran gemacht.
Ich finde es geil. Also
es hat
aber das ist ja auch Geschmackssache. Was ich am besten finde an dem Film...
Ist Brad?
Der Böse.
Ja,
also Prima. Ich wusste den Namen von dem Schauspieler nicht, aber den liebe ich irgendwie immer, wenn ich den sehe. Der hat einfach so ein geil, creepy, weirdes Gesicht. Und da sah er auch aus wie jemand aus unserem Bekanntenkreis.
Das ist doch jetzt...
Ist doch egal. Ja, das war so ein geiler, creepy Metal-IT-Heicht, der irgendwie sein... Also er war so der Entwickler, ne, von den
Kampfmaschinen. Der auch so sein eigenes Zimmer hat. Der ist wie so ein Kind bei seinen Eltern.
Vollgesprayedes, vollgewichstes eigenes so ein Zimmer. Edgelord. Also vollgewichst im wahrsten Sinne des Wortes. Da lagen überall so Pornohälfte rum. Er hat irgendwelche komischen Torture-Porn-Zeichnungen selber gemacht oder so Hentai-Geschichten. Irgendwas liegt da überall rum, dann ist alles voller He-Man-Figuren.
Wir greifen ganz schön vor gerade.
Weiß ich nicht, wir können ja mal einen anderen Ansatz haben, als wir reden ja über diesen Film und schon die ganze Zeit.
Das stimmt.
Ist ja jetzt nicht von A nach B den
Film. Ich wollte aber, ich wollte nur noch, um noch mal kurz bei dem Monster-Design zu bleiben, das hat tatsächlich das Problem, dass wenn man Teile sieht, ist es sehr effektiv, dann wirkt es am besten, finde ich. In seiner Gänze sehe ich ein, dann wirkt es ein bisschen albern, weil man halt schon sieht, da ist einfach so ein bisschen Gerümpel an zwei Schnüren und dann schwingt das so hin und her und wie man irgendeiner versucht, das halt irgendwie so auszusehen, als würde es was machen.
Ja, vor allem, weil es auch viel interessanter in diesen Momenten, als das so ein fliegendes Metall-Spaghetti-Monster war, wo du gar nichts erkennen konntest und das gemacht hat und die Leute zerfetzt.
Das wird natürlich mit einem Fast-Forward-Effekt, wird es halt so dargestellt, als wäre es super schnell. Ne? Alle Bewegungen sind super schnell. Es hat diese Scherenhände, die so und der Mund macht und dadurch kommt eben, das ist wieder diese so ein bisschen wie bei The Seventh Curse, am Ende dieser Endkampf, wo das einfach nur so ein Dulli im Gummikostüm ist, aber dadurch, dass der so schnell ist, wirkt er irgendwie bedrohlich, weil man halt denkt so, boah, jetzt ist er da, jetzt ist er hier, zack, bumm, hat er da einen Soldaten aufgemacht und bei diesem Metallmonster ist es halt ähnlich. Na, das ist eben so schnell in diesem Fast-Forward-Modus, da wirkt es sehr bedrohlich durch die Geschwindigkeit. Wenn es dann aber mal in seiner Gänze zu sehen ist, können die das nicht mehr machen, weil dann, die hatten zum Beispiel nicht das Budget, um irgendwie so eine ausgefeilte Stop-Motion Animation oder so Szenen.
Wie bei Ed 209?
Genau, das war genau mein Gedanke, weil daran erinnert er auch ein bisschen stark, also vom Design. Man muss auch sagen, zur Einordnung, der ist von 1994, also alles ist praktisch.
Aber ich würde den Bogen trotzdem gerne wieder zurück. Ja. Dass der Film für mich, ich fand erstaunlich, wie gut er dann am Ende aussah. Also unabhängig von der Bildqualität.
Absolut.
Der war ja kompetent fotografiert. Nach 10 Minuten sieht man, was dieser Mensch versucht zu emulieren.
Der Film spielt immer in sehr engen Räumen. Aber es ist jetzt nicht so, dass da jemand 15 Eierpappen an eine Wand geklebt hat und gesagt hat, das ist jetzt ein Sci-Fi-Gang.
Ja, aber
es ist schon sehr viel Geld reingeflossen.
Was das ganze Sound und Set-Design angeht, die ganze Stimmung des Films, es ist Aliens meets Blade Runner meets Terminator meets Robocop. Ja.
Und also die
meets Twister. meets Stirb langsam meets mit diesem langhaarigen Typ, der aussieht wie ein Deutscher, dann hast du am Ende das ein Hochhaus. Ja. Das ist eigentlich alles. Der Film hatte alles.
Der weiße Hai, ja. Ich hatte irgendwie, vielleicht lag es auch in dem guten Bild, ich hatte das wirklich, ich saß so da und habe das immer so richtig so zu schätzen gewusst.
Das ist das selten
ist ein Wort. Ja. Das alles eben so, es hat alles praktisch natürlich, bis auf den Kick-Ass-Titlescreen, der ist aus irgendeinem Grund mit so einer 3D-Grafik, wo so eine Metallscheibe gerüttelt wird und dann kommt immer so der Titel. Aber der Film ist eben, hat auch so eine richtig schöne so eine Grittiness. Der ist auch relativ viel Dreck teilweise zu sehen in diesen Szenen.
Die Welt ist stimmig. So. Du hast, ich finde, du hast keine Ahnung, was da außenrum passiert, aber ich finde, der Film schafft in seinem Kontext dieses Hauses, dieser Firma, nicht so gut und viel wie bei anderen Filmen, aber dass du deine Fantasie ein bisschen spielen lassen kannst, den Rest dazu vorstellen kannst.
Das stimmt.
Ja. Und mein Kopf fängt dann an so, okay, da gibt's trotzdem noch so Diners in der Wüste mit so einem Sheriff, aber es gibt halt auch so ein Hochhaus wie ein Stück langsam, oder wie bei Blade Runner, und da werden irgendwelche bösen Waffen gemacht und es gibt Kriege und alles ist scheiße.
Ja,
was ist so, meine Frage ist dann so, was ist da passiert? Und so schon, wenn meine Fantasie angeregt wird, dann weiß ich das sehr zu schätzen. Und das schafft so ein Film halt, indem er halt echt aussieht, wie durch echte Sets, echte Klonk, Klonk, Klonk Monster und wenn alles, was gedrückt wird, alle Knöpfe und Tastaturen, wenn die halt tolle Geräusche machen,
beep, boop, boop, beep, beep. Teilweise etwas weird. Also da wird noch drüber zu reden sein, aber die ganzen Computerstimmen waren super weird. Oh. Ich hab, das waren so Kaugummi-kauende Püppchen.
Welcome.
Nee, welcome. Welcome. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch ein bisschen was zur Story sagen wollen, aber...
Na, also es gibt, also wir haben jetzt, also da ist Brad Dourif und der heißt natürlich mit Nachnamen Dante und der hält quasi diese Firma als Geisel. Weil die ganzen CEOs haben Angst vor ihm und wollen ihn nicht feuern. Weil die halt wissen, der hat in Tresor 10, da hat er was versteckt und damit bringt er die Leute mit heim. Aber keiner weiß, warum und wieso und was. Und da kommt nämlich eine Frau rein, eine neue CEO-Frau. Und die sagt, ich räume jetzt hier den Laden auf. Ich werde jetzt hier, weil einer wurde halt unter ominösen Umständen, der ist verschwunden. Und sie kommt als Ersatz und sagt jetzt, ich mache jetzt hier mal richtig Ordnung, weil hier, das geht so nicht. Der Ruf ist im Arsch. Und die will nämlich mit dem reden. Und alle sind so, oh nee, kannst du nicht machen. Der ist unantastbar. Und sie so, was soll das?
Da gibt's genau, sie wird ja, kommt ja erstmal zu dem Gebäude und da ist dann ein Riesenprotest, weil es ist eine Waffenfirma und die haben offensichtlich, werden denen ihre Waffen auch benutzt, um irgendwelche Gräueltaten zu begehen. Das wird aber immer nur so angestellt. Das ist das, was du so meintest. Ne? Es gibt so Andeutungen von einer größeren Welt da draußen und das funktioniert sehr gut mit den kurzen Szenen.
Vom The Death Machine Extended Universe. Wann kommt da mal ein Rollenspiel raus?
Ja, also das hat auch noch so eine lustige, zynische Komponente, weil du meinst, dieser Dante, der wird halt beschützt. Der wird aber auch deswegen beschützt. Sie tippt ja irgendwann, ruft sie ja seine Akte ab. Mhm. Und dann steht ja in der Akte, er wäre ein Psychopath, nicht zurechnungsfähig und er sollte sofort befördert werden. Ja. Und das ist halt so ein netter, also der Humor ist so ein bisschen weird von dem Film, aber war so ein nettes Detail, dass man einfach so, ja, diese zynische Sicht, dass man halt sagt, ja, der ist vielleicht ein Psychopath, aber für eine Waffenfirma ist der natürlich Gold wert.
Das Geile ist halt, du hast an dem Punkt wirklich, du hast diese Firma die in so einem futuristischen Setting ist. Die hat Waffen, unter allen Umständen die härtesten und krassesten Waffen und Typen, die befördert werden sollen, weil sie Psychopathen sind. Aber trotzdem sind alle so diese Anzugträger, die so in diesen Meetingräumen sitzen. Money, money, money! Und ich meinte noch so, so stelle ich mir das Weyland-Yutani-Headquarters von Alien vor. Und was mein Mindblowing-Moment war dann am Ende des Abspanns, als die Namen der Charaktere aufgelistet wurden. Und die einzelnen Charaktere heißen buchstäblich John Carpenter, Sam Raimi, einer heißt Weyland, einer heißt Yutani und einer heißt Scott Ridley.
Das sind Easter Eggs so ein bisschen, weil ich glaube, die vollen Namen...
Das ist dann schon kein Easter Egg mehr, das ist schon...
Na, das ist richtig, aber dahingehend, dass man es während dem Film nicht richtig merkt.
Nee, natürlich, also deswegen wird keiner mit Namen angesprochen.
Man checkt es erst am Ende im Abspann, ja, und dann denkt man so, oh, okay.
Ist das eine Hommage? Ist der Film eine Liebeserklärung?
Naja, du hast der Typ hat Parallelen gesehen. Also ja, zum Beispiel schon alleine fast am Ende gibt es ja die Szene, wo sie dann da alleine ist in ihrem weißen T-Shirt, in dem sie auch die ganze Zeit rumrennt und an der Wand regennass, leicht blutig an der Wand steht. Und das sah halt 1:1 aus wie Alien.
Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber sie hatte auch 1:1, sie hatte Ripleys Reebok-Schuhe an.
Ah, ja, das ist mir nicht aufgefallen. Das ist ein schönes Detail. Ja, da würde man jetzt, gerade wenn man weiß, wie der Regisseur seine Figuren genannt hat, dann ist das bestimmt mit Absicht gewesen. Also er lässt sich schon hart inspirieren, macht aber schon was Eigenes draus. Ne? Also das ist schon, wenn man den Film so schaut, dann hat man nicht das Gefühl, man guckt einen Abklatsch von irgendwas. Das ist schon.
Oh, jetzt könnte ich mir ja wirklich vorstellen, dass es gibt ja so die ganzen Fantheorien noch, dass Blade Runner und Alien ja auch irgendwie im selben Universum spielen, dass da viele Dinge halt parallel zusammenpassen rein thematisch. Der Film halt auch.
Das ist so, dass
irgendwo auf der Erde ist so eine Konkurrenzfirma von Weyland Yutani, die so mechanische Killerroboter herstellen.
Also rein optisch würde es funktionieren, ja.
In meinem Kopf ist das jetzt so.
Und wir wissen ja alle, dass Predator auch in diesem...
Auch das. Und dann kann ich nämlich so geile Sounds für das Rollenspiel machen. Dann kommt die ganze Zeit aus der Bluetooth-Box. Chunk, 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 chunk.
Du kannst auf jeden Fall, als Einleitung kannst du den Abspannsong immer einspielen. Der war auch
gut. Oh, mega.
Das ist dann auch das nächste Spiel. Alien vs. Predator vs. Death Machine.
Death Machine.
Versus Replicants.
Den Titel haben wir natürlich noch nicht gewürdigt. Ne? Death Machine ist natürlich auch schon ein geiler Titel.
Und so hieß das Ding ja gar nicht. Sie ist ja Warbeast.
Warbeast, stimmt. Aber Death Machine...
einmal sagt sie ja, there's a Death Machine on the loose. Oder
Der Titel ist perfekt, meiner Meinung nach, weil er sagt gleich, was Phase ist. Aber er vermittelt auch so ein gewisses Trash-Flair. Weil das muss man natürlich auch sagen, der Film ist natürlich trotzdem leicht, schon so einen leichten Trash hat er schon, finde ich.
Ich meine, wir vergleichen es ja aus Gründen die ganze Zeit mit Alien, aber da ist halt eben
Aliens kein eher, würde ich sagen.
Vergleich, was Schauspieler und so angeht.
Der mit dem roten Gewischte am Gesicht.
Bei dem musste ich immer denken, der würde auch gut zu Alien 3 passen. Von diesem bekloppten Mönch.
Ja, ein bisschen zur Einordnung, wir können das ja schnell so ein bisschen vorspulen. Also sie ist eben jetzt der alte CEO ist gestorben auf komische Art und Weise. Sie rückt nach und sie merkt relativ schnell, irgendwas stimmt da nicht. Kommt dann auch in Kontakt mit dem besagten Dante, der sich wirklich als Psychopath rausstellt, gespielt von Brad Dourif, macht er wunderbar. Ich muss dazu aber auch sagen, ich kannte auch, da war es auch ein First für mich, ich habe bisher immer nur die deutsche Synchro geguckt. Auf Deutsch ist er noch besser. Ich fand, er war im Vergleich zu der deutsche Synchronsprecher, der bringt ja noch eine ganz andere Form von Wahnsinn rein. Der wirkt noch viel bedrohlicher auf Deutsch. Ich fand ihn teilweise sogar richtig ein bisschen zurückgenommen. In so Szenen, wo er auf Deutsch, da schreit er richtig rum und da redet er ganz normal. Aber sie trifft Brad Dourif und der stellt sich halt als jemand raus, der genau das ist, nämlich ein Psychopath. Und er entwickelt eben eine geheime Waffe, wo man sich natürlich schon denken kann, was es ist. Sie geht halt in seinen Secret Vault und eckt so ein bisschen mit ihm an und relativ schnell darauf bringt er dann den Second in Command um mit besagter Death Machine. Da sieht man auch die
ersten... Ridley.
Scott. Der Subplot ist eben so eine, ich weiß nicht genau, was das heißt, militante Pazifisten
sind das, glaube ich. Die Human Association.
Die Human Association Front.
Oder Human Rebellion, irgendwas mit Human.
Human irgendwas Front. Da sind halt so drei so Dullis.
Die Volksfront von Judäa.
Die haben halt vor, da einzusteigen und quasi, man denkt eher so, wie sie sich drüber unterhalten. Sie wollen sie ausrauben, aber was sie eigentlich vorhaben, ist eben...
Was machen sie denn, während sie ihren Plan...
da gibt's Bubats.
die Einführung ist schon ziemlich geil, weil die... Ich weiß nicht, das müsstest du sagen, Max, ob das für dich funktioniert hat, aber ich fand, der Humor war sehr weird und diese drei Jungs bringen halt so den Humor rein, beziehungsweise der eine geht ja relativ schnell hops, aber die anderen beiden.
Ja,
ich weiß nicht, ob das für dich jetzt funktioniert hat.
Ja, schon. Also ich habe vor allen Dingen eben diesen einen von denen gefeiert, aber irgendwie war es halt auch so super weird. Und du hast, man hat nicht, der Film hat ja sonst trotz allem eine eher auch Ernsthaftigkeit. Und dann war das so diesen, dass das jetzt die Gags da reinbringt, hast du manchmal nicht so ganz verstanden. Aber wie das etabliert wird, ist erstmal, dass diese drei Beast-Heichtis in so einem Container rumhocken, in dem sie irgendwie das überwachen. Und der eine kommt und bringt Joints mit. Und diese Joints...
Nee, er bringt einen mit. Und den will er dem einen anbieten. Und der zeigt ihm dann schon, ich habe ja schon einen. Und der ist halt...
Der sieht halt ich dachte erst, der hält da einen Buttplug in der Hand. Das war halt wirklich die wildesten Konstruktionen. Also zwei von den Joints hatten so einen ganz langen Stiel und dann aber so ein fettes, spitz zulaufendes Endstück. Die sahen auch völlig unpraktisch zu rauchen aus. Und dann einer war halt doch so dieser Klassiker, wie viele Joints kann ich zu einem... zusammenbauen und gleichzeitig anzünden. Und da kiffen die sich so ein bisschen einen ab und planen dann ihren Plot, wie sie diese Institution aufmischen.
Ja, und wir denken halt, die wollen die ausrauben.
Genau, die wollen die ausrauben. Und was sie aber eigentlich machen wollen, ist eben, weil sie sind halt Pazifisten. Sie wollen, glaube ich, den Mainframe zerstören oder irgendwie die...
Und die horch auf 350 Milliarden Dollar.
In Cyber-Schnuffelbuff-Bonds oder so. Es werden auch immer so ein bisschen so Techno-Bubble-Begriffe reingequetscht. Aber ja, die wollen da einfach rein und das zerstören und damit eben diese Corporation zu Fall bringen. Das ist der Plan. Ja. Und das ist so ein bisschen der Subplot erstmal. Und diese zwei Handlungsstränge, sie versucht rauszufinden, was der Dante da macht. Und die Jungs brechen da halt ein und machen halt ihr Ding. Die nehmen die als Geisel.
Ja, also sie und den Orson Welles-Typen.
Genau.
Und so ein dicker auch Board-Member oder sowas ist der halt böse mitplottet mit dem...
Der Nikolaus.
Ich wollte gerade sagen, der sieht aus wie der, wenn der Weihnachtsmann so ein evil CEO wäre.
Ja. Vor allem, der ist ja am Anfang der Anführer dieser Spezialeinheit, wo ich so denke, dieser dicke, bärtige Typ. Ja,
aber da war ja, ich glaube, die waren verkleidet als Spezialeinheit, um da ihr eigenes Produkt wieder rauszuholen. Also ich glaube, ja, das war dann die Idee dahinter, dass sie dann so tun, als ob sein, und das von diesem Sheriff da übernehmen. Sie sind ja auch nachts in diesem Bürogebäude, das muss man nochmal betonen. Da sind aus irgendeinem Grund nicht mal Wachleute oder sowas. Da sind nur dieser dicke Board-Member, die CEO-Frau, weil er sie angerufen hat, weil er irgendwie entdeckt hat, warum auch immer ausgerechnet er das nachts entdeckt hat, dass da halt alles zerlegt wurde und dieser andere Board-Member zerfleischt wurde.
Erstmal gibt es ja noch den Blondie. Ich habe den Namen vergessen.
Ridley.
Ridley?
Ja, das weiß ich.
Genau. Ridley ist ja der Schauspieler, den liebe ich auch. Ne? Den kennt man auch so ein bisschen. Der hat so eine richtig fiese Fresse. Und der spielt halt so diesen glatten Corporate-Typ, der auch am Anfang bei dieser Pressekonferenz noch sagt so, was wollt ihr denn? Ja, ohne uns müsstet ihr alle Russisch sprechen.
Aber halt, den fand ich auch schauspielerisch grenzwertig. Ja,
ist halt eine Karikatur. Ne?
Ja, ist halt eine Karikatur. Also der übertreibt es halt so viel zu sehr, diesen
Exekutiv. Ja, das stimmt. Das stimmt im Vergleich. Naja, es gibt auch noch andere Karikaturen im Film. Also bei Yutani, der ist ja...
Yutani war jetzt der Weihnachtsmann.
Nee, Yutani ist der mit dem roten Stern im Gesicht.
Oh.
Das ist Yutani. Der macht ja auch die weirdesten Sachen in dem Film. Der hat ja dann... Ich glaube, sie klaut ihm in der Konfrontation, klaut Kale, unsere Hauptperson, klaut ihm die Keycard. Und mit dieser Keycard macht sie nochmal was. Ich weiß nicht genau, was sie tut. Was macht sie denn damit?
Na, sie möchte Brad Dourif. Sie schließt
erstmal diese Vault.
Genau, sie möchte die Vault schließen, sie möchte ihn halt feuern. Weil sie hat ein gutes Gewissen.
Genau, ja, das ist richtig. Sie sitzt dann an so einer Konsole mit diesen komischen Keyboards, die so immer in so in der Mitte geknickt sind, dass man auch ja nicht vernünftig schreiben kann. Und er benutzt eben die Keycard von dem anderen, um den Dante, um den Vault zuzuschließen, in dem er arbeitet, den Vault 10, und um ihn rauszuschmeißen und seine ganzen Zugriffsrechte zu entziehen. Ne? Mhm. Und dann rastet er halt aus und zieht eine Knarre und in dem Moment kommen diese anderen drei Jungs rein und lösen diese Situation auf. Dann schaltet sich Dante ein und sagt, weil er kriegt mit, was die vorhaben, die wollen in den zentralen Vault rein, um da eben auszurauben. Und er sagt halt, ja, ich kenne aber einen leichteren Weg. Ja, ich zeige euch das jetzt mal. Und dann geht er mit zweien mit. Und was er ja eigentlich vorhat, ist einfach, dass die Jungs haben schweres Material dabei, der möchte einfach, dass die in seinen Vault reinschneiden, dann kann er sein Viech da rausholen. Und so passiert es ja auch.
Möchtest du damit sagen,
was will?
Es kommt, wie es kommen musste.
Absolut. Also da muss man wirklich sagen, es kommt, wie es kommen musste. Passiert eine starke Szene, weil dieses Viech wird das erste Mal auch wieder nur teilweise gezeigt. Da funktioniert es sehr gut. Dann wacht dieses Viech auf. Er hat irgendwie es mit Luftballons geschmückt. und es gibt so Überraschungen, mick, 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 dann rennt es halt auf den einen zu und er kann immer noch so eine Gasflasche oder so hochreißen und dann beißt es auf diese Gasflasche. Es gibt eine Riesenexplosion und der andere wird so rausgeschleudert. Aber so eine offensichtliche Ragdoll.
Der fliegt da raus wie diese Puppe bei Schrecklich nette Familie, die gerne mal hinten vom Dach fällt.
Generell, in diesem Film sind Explosionen nicht ganz so schlimm. Also es wird oft explodiert und die meisten Explosionen, die sind relativ harmlos, wenn man sich anschaut, wie die Leute da wieder rauskommen. Er fliegt halt da raus, klatscht gegen die Wand, steht auf und sagt, so, dich kaufe ich mir, ich komme wieder und geht dann halt wieder die Treppe hoch. Und
was ich auch da nicht verstanden habe, der böse Brad Dourif stand halt neben dem Viech mit in dem Raum, wo alles explodiert. Wie ist der jetzt da?
Ich sag ja, die Explosionen sind...
Weil im Drehbuch stand, dass er halt dann noch da sein muss. Ja,
genau.
Die Explosion.
Der macht ja auch generell komische Sachen. Der kriegt ja im Laufe des Films auch, der kriegt ein Messer durch die Hand durch. Und anstatt einfach das Messer rauszuziehen, zieht er seine Hand waagerecht einfach so lange und schneidet sich weiter die Hand auf, was total dämlich ist.
Ja, das sag ich auch. Ich hab gedacht, was soll das denn?
Also der Film, kann man an der Stelle auch sagen, das klingt jetzt alles, glaube ich, das könnte sehr albern sein alles. Aber ich glaube, so von der Tonalität ist es schon, man nimmt es schon so ein Stück weit ernst, was da passiert.
Der Film bildet sich ja auch ein, eine richtige Message zu haben. Das sind da buchstäblich die letzten Worte des Films für die Kinder.
Da ist auch wieder interessant, was Max dazu denkt, weil, also wie gesagt, ich habe immer so ein bisschen auch auf mich selber geguckt, habe ich jetzt die rosa-rote Brille auf, wie bewerte ich das neutral? Und ich habe immer noch das Gefühl, dass der Film eine teilweise etwas weirde, aber doch gute Balance schafft zwischen ein bisschen Humor, aber größtenteils dann doch.
Aber der Humor ist schon sehr oft, also der ist schon sehr on the nose.
Ja, das ist das, was ich meine. Trotzdem ist es nicht so, dass ich da sage und sage, so Leute, get out of here. Ja, das ist völlig, völlig blödsinnig. Ja, also Planet Raptor.
Wo man so denkt, so, okay. Das wird Max doch nie wieder los.
Oh Gott. Das sah aus.
Das sah wirklich aus.
Ich meine, hier ist halt wirklich, du hast am Ende im Showdown hast diesen komischen Indianer-Typen, der halt mit so einer Knarre, die halt doppelt so groß ist wie er selbst, halt minutenlang auf dieses Monster schießt und sich dann halt, die Szene ist mega dramatisch und er soll halt fliehen und will sich umdrehen, um durch die Tür zu laufen und stößt sich den Kopf am Türrahmen fällt dann um.
Das ist aber auch irgendwie am Ende das perfekte Ende für diesen Charakter, der wirklich...
Ich glaube, das ist so eine Entweder-Oder-Situation. Also entweder funktioniert dieser Gag oder der Film hat einfach an der Stelle einfach komplett verloren.
Ja, das muss, glaube ich, jeder selbst entscheiden. Ja.
Also der Film hat einige merkwürdige Ansätze auch.
Das entscheiden wir für die Leute, ob das funktioniert oder nicht.
Wie zwischendurch der dicke Boardmember die Führung übernommen hat und alle mit einer Knarre eben bedroht er sieht ja so führt in Eingang. Und dann bleibt die Kamera und du denkst, warum bleibt denn jetzt die Kamera da? Und dann gehen sie auf einmal wieder zurück in die andere Richtung. Völlig abstrus dazwischen geschoben.
Ja, der kommt immer so ein bisschen out of nowhere, der Humor. Ne? Ja. Also in der Szene vorher, ich glaube, da geht es halt noch darum, dass Dante stellt ihn ein Ultimatum oder beziehungsweise der Kale und sagt, du musst mich jetzt wieder einstellen und mir meine Rechte wiedergeben oder mein Monster würde ich jagen und töten. Na, und da sagt sie ja sowas wie leck mir am Arsch, du Penner oder sowas. Also sie ist auch, als Charakter finde ich sie, kann man relativ schnell, so, wieder so Ripley-mäßig, ne? Sie ist so No-Nonsense.
Sie hat gesagt, weil er meinte, du brauchst mich. Worauf sie antwortet, ich brauche dich so sehr wie eine Kreissäge im Arsch.
Eine Kettensäge im Arsch.
Oder so.
Ja, ist ja schon gar nicht so schlecht. Aber also sie funktioniert auch eigentlich ganz cool als starke Frauenfigur. Das darf man auch nicht...
Sie hat ja auch eine tragische Hintergrundgeschichte.
Das hat sie auch noch, das stimmt. Da kann er ja so ein bisschen bei ihr... Wie sagt man denn da?
Na, Anbietern nicht, aber...
Nee, nicht Anbietern, sondern er drückt da, kriegt Knöpfe damit oder so. Also er nutzt sie so ein bisschen aus. Es gibt eben, ihre Backstory ist, dass sie einen Unfall hatte mit ihrem kleinen Kind, das ist halt typisch amerikanisch, das hat halt seine Hand in den Abfluss. In den Abflussmixer gesteckt. Die Amis haben ja alle so eine komischen Drechselmaschinen im Abfluss, warum auch immer. Dabei ist ihr Kind halt umgekommen, weil sie nicht aufgepasst hat. Und das spielt, es hilft so ein bisschen, diesen Charakter einzuordnen, aber es ist jetzt nicht wirklich relevant für den Plot, würde ich mal sagen.
Was ist denn, wenn auf dem Praktikumszeugnis steht, er war stets bemüht?
Wir waren jetzt gerade bei...
Oder mein persönlicher Favorit, wenn auf dem Praktikumszeugnis steht, war stets gesellig, dann ist das der Code für du warst betrunken auf der Arbeit. Nicht aus eigener Erfahrung, ich war nie betrunken auf der Arbeit.
Die, ja,
aber dein So-So klang jetzt schon wieder ein bisschen...
Du alter Säufer, alte Schnapsnase.
Da musst du selber ein bisschen, musst du lachen, musst du grinsen, oder? Mr. Schwanky.
Mr. Schwanky. Ja, es wird dann auch offenbart, dass die gar keine, also die haben zwar Waffen, aber da sind nur Platzpatronen drin, ne? Die sind die sind eben friedlich, diese Liberation Front.
Ja, aber am Ende haben sie ja, dann haben sie ja die Waffen von der Firma da.
Ja, dann geht's ab. Ja,
das sind ein paar Waffen.
Das sind ein paar Waffen, aber da sind ein paar Waffen. Vor allem, die haben unendlos Munition, wie es aussieht. Aber da verteidigen sie sich ja gegen das Monster. Ich glaube, die Message ist ja, dass die Jungs wirklich friedlich sind. Die sind hier nicht da, die wollen auch die nicht ausräumen, sondern die haben diese rein, wie sagt man, altruistische Motive. Es kommt dann relativ schnell eine der Centerpieces, das ist die Aufzugsszene. Und da wieder, ja, da sieht man das Viech eben wieder nur in Teilen. Ich glaube, bis dahin hat man es gar nicht ganz gesehen. Immer nur so angeschnitten. Das ist auch die Szene, die rausgeschnitten wurde damals in der VHS.
Wo sich in dem Weihnachtsmann verbeißt.
Und ja, dann da verbeißt sie sich in den Weihnachtsmann. Also die fahren eben, na, der Ridley.
Ja, wer denn? Ja,
Ridley ist schon tot.
Yutani. Was?
Ridley. Nee, der Dicke. Weihnachtsmann.
Scott. Nenn ihn einfach den Dicken.
Den Dicken.
Nenn ich Scott. Der dicke Böse.
Der hat halt eine Knarre und will jetzt halt, der will einfach fliehen. Ne? Und dann fahren sie mit dem Aufzug runter, rauf, egal. Und dann kommt halt das Viech, hält den Aufzug oder der Aufzug stoppt. Das weiß man nicht genau, warum. Ja, diese Szene im Aufzug, die fand ich ziemlich cool, weil man sieht erstmal nur, da bricht so der Hand von dem Monster, bricht so durch den Boden und messert halt so in der Gegend rum und die müssen halt versuchen, dem auszuweichen und da wieder rauskommen aus dieser Situation. Und letztendlich wird halt Santa Claus wird halt weggesnackt. Ne? Der wird halt erstmal irgendwie aufgeschlitzt und dann beißt sich das Viech in ihm fest und zieht ihn so runter und dann fällt es halt den Schacht runter.
Und es verkrallt sich aber auch in Yutani, dem...
Stimmt.
Swiss Army Man irgendwie alles kann.
Und vor allem die Mundwinkel nach unten ziehen, das kann er ganz besonders
gut. Das kann er richtig gut auch, aber...
So ein Raumschiff fliegen,
das kannst also, du. Also wir haben den gar nicht richtig beschrieben. Irgendwie, der ist halt wie so ein komischer Kampfmönch auf Drogen. Der macht die ganze Zeit komische Gesten, sagt komische Sachen, hat so ein merkwürdiges Warpaint im Gesicht.
Na, der macht so Kung-Fu-Handmoves, aber während er einfach nur entweder nichts sagt oder einfach nur spricht. Und dann setzt er einfach nur, jawohl.
Aber der guckt auch immer so wissend. Also der irgendwie, also ich fand den irgendwie geil. Ich mochte, das war nach dem Bösen mein zweiter Liebling in diesem Film. Also
ja, sie haben extra betont in der Szene, wo die anderen beiden in das Vault einbrechen sollen und er auf die beiden Geiseln aufpassen soll. Ich glaube, das war Absicht, dass die so lange auf ihn sind, dass er nicht blinkt. Also dass er nicht blinzelt.
Er blinzelt nicht, ja, stimmt. Das Sounddesign ist teilweise auch sehr, sehr effektiv, finde ich. Ne? Sie sitzen da halt rum, während die anderen beiden mit Dante unterwegs sind, vermeintlich, um ihr Ziel zu erreichen. Ich war so an Alien oder Aliens erinnert, dass man hört nur so ein Wut-Wut-Wut-Geräusch, was so ominös klingt und man weiß, okay, hier passiert irgendwie was, das ist nicht gut. Sie spricht das dann ja auch an zu ihm und sagt so, hier, die schneiden jetzt hier gerade in den Vault 10 und holen das Viech raus, das ist keine gute Idee. Und er verliert halt sofort den Nerv und sagt, halt die Schnauze. Ne? Und er ist aber auch die Figur, also wenn Max sagt, die hat ihm gut gefallen, dann, das ist schon mal die halbe Miete bei dem Film, glaube ich, weil wenn dir die Figur gut gefallen hat, dann, also ich kann es auch verstehen, wenn man den Film sieht und denkt so, was war das denn für ein Vogel? Das passt überhaupt nicht rein. Also der macht ja dann auch so weirde Sachen. Also
deswegen stirbt er wie so ein Larry.
Ja,
weil er wird als der coolste Typ etabliert, der halt irgendwie alles kann und so mega Moves macht.
Habt ihr Rick and Morty geguckt?
Nein.
Ja, habe ich.
Da gibt es auch eine Folge, wo sie mit so einem, da gehen sie, ist irgendwie, ich weiß nicht mehr, was sie da machen müssen, aber sie gehen mit so einem Ninja-Heichti mit, der so mega cool ist und so wirkt als ob der jetzt halt alles richtig regelt und sie feiern den halt total ab, beziehungsweise Morty feiert den ab. Ich glaube, Rick ist natürlich skeptisch, ich weiß nicht mehr genau.
Ja, Rick ist ja zyniger,
stirbt der dann halt bei erster Gelegenheit auf die dümmste Art und Weise. Irgendwie rutscht auf der Banane aus und spießt sich auf dem eigenen Schwert auf oder sowas. So ungefähr war das dann auch.
Ja, genau. Allerdings muss man sagen, auch hier wieder könnte sein, dass ich bin ja mit diesen Figuren so ein bisschen aufgewachsen. Die wachsen einem schon so ein bisschen ans Herz, weil sie eben, sie arbeiten ja dann auch zusammen. Ne? Die beiden Verbliebenen von dieser Truppe und die Kale, die arbeiten ja dann auch zusammen und die wachsen einem halt ans Herz, weil sie eben, ne, der eine ist verletzt, der schleppt sich dann da durch die Gegend, ist aber halt trotzdem einer, der mithelfen will. Und das macht der Film ganz gut, dass man eben schon mit denen mitfiebert. Das sind sympathische Figuren. In dem Film ist alles klar. Brad Dourif ist ja auch, der ist ja nicht nur ein Psychopath, sondern auch ein Perverser, das hast du ja auch schon gesagt. Ne? Es gibt auch so eine angedeutete Vergewaltigungsszene, glaube ich, irgendwo in der Mitte des Films, wo sie nochmal bei ihm im Wort ist. Er ist halt der Böse. Na, das ist jetzt nicht wo du auch wieder sagst, ist keine graue Figur, sondern ist eindeutig.
Was auch theoretisch ein Filmzitat sein könnte, wenn wir jetzt noch mehr Filmzitate in diesem Film interpretieren wollen, könnte das ein Blue Velvet-Zitat sein. Dingens, egal, alle, die Blue Velvet gesehen Dingens haben, Kirchen. Wissen, wen ich meine, der auch immer auf Isabella Rossellini rumklettert und Mommy, don't look at me, mit seiner Gasmaske in der Hand ruft und What? Sagt, Baby wants to fuck. Das war vielleicht ein bisschen extremer noch, aber es ging schon in diese Richtung mit Brad Dourif.
Und also dann gibt es jetzt auch die, wenn wir wieder bei diesem weirden Humor sind, dann gibt es jetzt diese Szene nach dem Aufzug, da kommen sie halt raus, Yutani hat sein Bein, ist eigentlich, könnte er nicht mehr laufen, weil diese riesen Messerklinge ist da einmal komplett rein. Da dachte ich auch so, das Loch muss ja so groß sein, da kannst du ja durchstecken, die andere Hand. Dann sagt sie halt so, ja, it is but a scratch, aber wir brauchen einen Verband. Und dann passiert er, weißt du, über diese out of nowhere.
Oh Gott,
dann,
ja.
Dann holt er halt, dann sagt er so, kein Problem. Und dann greift er sich so in den Schritt und reißt sich so seine Unterhose raus.
Ja, wer macht einfach auch so ein komisches Geräusch?
So, ja, so japanische Disziplin soll das sein oder sowas. Reißt sich da seine komische, geblümte
so ein Steven Seagal-Bärchen
Unterwäsche daraus. Damit verbindet der.
Ich glaube, es waren Pinguine, die da drauf waren.
Ja, was auch immer.
Ich glaube, dann ist der Plan, dass sie eben jetzt einen Feueralarm auslösen, damit die ganzen Schotten runtergehen und das Biest, was irgendwie.
Du wolltest Alien gerade sagen, oder?
Das Alien, das so ein bisschen verlangsamt wird und das dann haben sie alle kein Feuer, was ein bisschen. Ich glaube, das war auch so ein kleiner Augenzwinkern, weil sie raucht halt wie ein Schlot. Und die haben ja in der Anfangsszene alle einen Joint geraucht und keiner hat Feuer. Das war ein nettes Detail. Und ich glaube dann, ich weiß es nicht, kommt jetzt schon die Szene, wo sie in dieses ultrageheime Waffenlabor reingehen?
Ja, das kann sein, ja, kommt jetzt. Ne?
Und einer von denen entscheidet sich halt, dass er diesen Anzug anzieht, den man am Anfang gesehen hat, von dem man weiß, dass er die Leute in den Wahnsinn treibt.
Sie transformieren ihn, also er bietet sich an, ey, ich ziehe das an und dann könnt ihr mich programmieren und ich beschütze euch.
Genau, und dann haben wir quasi so eine effektive Waffe gegen das Biest.
Ja. Ne? Dann programmieren sie ihn mit, mach das Ding kaputt und verteidige uns.
Genau, das ist, fand ich eigentlich auch eine nette Szene, dass ihr einfach so zwei Sätze eintippt, so mit Punkt. Also und dann funktioniert scheinbar und er stiefelt dann los und sagt, ihr bleibt hier.
Nee, er sagt nicht, ihr bleibt hier.
Er schreit, stimmt. Das ist auch ganz gut. Er macht diesen Robot-Dance, ne? Er macht dann immer so den Kopf, der Kopf bewegt sich zuerst und dann folgt der Körper. Und dazu hört man immer wft. Und er schreit halt alles nur noch. Das ist auch so.
This area is in your silence.
Absolute Stille, auf Deutsch sagt er gleich.
Don't argue.
Er stiefelt dann halt los und sucht halt das Viech. Ne? Was ich eigentlich ziemlich cool finde, dass sie jetzt halt so quasi den Gegenpol da rausholen. Ne? Also die müssen nicht die ganze Zeit weglaufen, sondern gehen so ein bisschen zum Angriff über. Das ist eigentlich ein cooles Element. Ne? Das passiert selten in solchen Filmen. Auch da wieder so.
Und er bekommt eine Hunter-Killer-Missile in den Arm. Er hat so eine One-Shot-Rakete.
Die sind ja in dieser Sektion, wo auch die dicksten Knarren rumliegen. Da wird es dann auch, es steuert halt auf das Finale zu. Und diese Wummen sind halt, ist eine größer als die andere. Und er kriegt halt irgendwie so einen Raketenhandschuh angezogen.
Also so Megaman.
Und er hängt ihm, glaube ich, so fünf Waffen um und dann stiefelt er halt los und sucht dieses Viech, wo man auch noch so denkt, also ich den, glaube ich, das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, was will der denn jetzt da mit seinem komischen schwarzen Matratze vor der Brust? Aber er geht dann halt los. Genau, und dann schwillt.
Aber denen wird einfach nur langweilig. Die sitzen bei der da und sie ist dann so, nee, hast du Bock hier zu warten? Also nö, und wirft ihm die Waffe zu und er ist so lock and load, los geht's.
Lock and load, aber ihr schwillt ja auch der Kamm. Sie sagt so, nö, das, also ich bringe jetzt hier diese Firma.
Jetzt reicht down.
Ihr habt die Schnauze voll. Wir gehen jetzt in diesen Kernbunker rein und zerstören alles. Mhm. Na, das ist so dann ihre Mission und die ziehen dann los, ne, während er dieses Viech sucht in so einer größeren Lagerhalle. Und es ist ja immer wieder, man sieht ja immer das Hat, ich sage mal Hat von diesem Viech, das ja auch so ein bisschen albern ist mit so Fragezeichen und so einer Statusbar und teilweise steht dann immer so dran, so ja, searching, unknown oder teilweise auch so Fragezeichen, wenn es was in der Hand hat, wo es nicht versteht, was es sein soll, ist immer alles ganz schnell so, was gut zu diesem Viech passt, was sich ja eigentlich sehr schnell bewegt. Sie gehen, glaube ich, zu Dante in den Bunker, in seinen Raum rein. Das kann, ich glaube, da gibt es diese Szene, wo es so ein bisschen weird wird. Dann holt er Yutani sie wieder raus. Dann taucht das Viech auf, sie werden gejagt und dann kommt der Auftritt von unserem Terminator verschnitzt. Er tritt ja so eine Wand ein, hier werden ja viele Wände eingetreten in dem Film und schießt dann seine Hunter-Killer-Missile, schafft die 2+.
Nicht für jeden.
Nicht für jeden.
Grüße gehen raus an Warhammer-Spieler.
und ballert dem Viech halt so eine Rakete vor den Latz, was in so einem Luftschacht feststeckt und eigentlich nicht weiterkommt. Und eigentlich im Moment ist es eine schlechte Idee, das da rauszusprengen, weil er dann für das Viech der Weg freigesprengt wird. Egal. Dann kommt ja eigentlich die coolste Szene und teils, da geht es dann aber auch los, wo Max am Anfang meint, jetzt dann sieht man das Viech dann auch bald in seiner Gänze und dann wird es so ein bisschen albern. Aber sie sind dann, glaube ich, in so einer Sektion, wo es so blitzt.
Ja.
Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Das ist so ein Gang und dann draußen gibt es, glaube ich, ein Gewitter. Ne?
Ja, aber, ja, sie wollen zu diesem komischen Fahrstuhl, der da außen am Haus dran ist.
Ja, sie wollen halt aus dem Gebäude raus.
Ja.
Ne? Da kommt dann eigentlich die coolste Szene des Films, wie ich finde, weil sie sind dann in diesem so einem Raum mit so Kabeln. Ich glaube, für den Fahrstuhl, genau. Und müssen halt irgendwie, irgendwas müssen sie aktivieren. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ne,
sie machen alle ihre Quests so. Der eine hebelt da irgendwas, die andere dreht irgendwie, der andere hämmert da immer dumm gegen die Wand. Keine Ahnung.
Ja, der
reißt die Vorhängeschlösse von der Wand.
Der Robocop, genau, der schreit ja immer so Kommandos. Ihr machst das, du machst das. Und denkst, okay, der hat taktisches Verständnis.
Und dann kommt tatsächlich so ein bisschen, wenn man den Film, also ich war bestimmt, damals war ich bestimmt so, da kommt Spannung auf. So, wenn,
ja.
Weil sie sieht dann, das ist auch viel, ich finde gutes Sounddesign einfach, wie diese riesigen Stahlkabel von dem Fahrstuhl, wie die anfangen zu schwingen und zu wackeln. Zählt eins und eins zusammen und sieht die Kabel unter dem Robocop-Mann, der die Schlösser abreißt und sie ist so, geh weg von der Tür. Und er so,
Das ist eine geile Szene, auch wegen dem Sound, ne? Weil die Musik schwankt so ein bisschen von der Qualität her. Ist teilweise ein bisschen trashy, da hat man immer, ich sag immer so einen Typ am Keyboard, der so eine Taste drückt, dann kommt buh, 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 buh. Und in dem Moment ist aber komplette Stille. Also es gibt keinen Soundtrack und man hört nur, wie diese Kabeln so schlingern, dieses Geräusch. Ne? Das ist so ein spezielles Geräusch. Und dann passiert eben was ich mega awesome finde, nach wie vor, dass dann der Typ im Anzug liefert sich dann halt eine handfeste Prügelei mit diesem Biest. Und das ist halt total geil, weil er halt gewinnt. Ne? Man denkt halt, gut, jetzt wird er zerlegt. Ich dachte beim ersten Mal gucken, dachte ich, okay, das war's jetzt mit dem. Und der verprügelt das Viech dann aber halt. Ne? Gibt ihm halt immer wieder so eine Schelle und kickt es dann so am Ende so irgendwie so wieder in die Wand rein. Ich dachte so, ja, you go. Und dann passiert eben genau das. Dann klettern sie aus diesem Shot raus. Yutani als letztes feuert nochmal mit dieser riesen Waffe, die er da hat. Ne? Auch da wieder, da war ich wieder so, oh, wie geil das ist. Weil das ist ja irgendwas, haben die da reingebaut. Das schießt da richtige Munition. Das ist ja nicht so dieses 3D-Mündungsfeuer bei à la John Wick, was wir jetzt immer haben. Sondern die haben ja da richtig Waffen abgefeuert und lange. Das ist so absurd. Das ist mir das erste Mal aufgefallen, dass ich glaube, das erste Mal, wenn sie diese Waffen abfeuern auf dieses Vieh, das ist ja so eine Szene, die schießen da gefühlt eine Minute am Stück drauf. Aber ununterbrochen. Es ist ja nicht, dass sie mal nachladen müssen oder so, sondern es ist einfach nur.
Ja, aber
Max ist auch noch da. Hey.
Als sie auf sie schießen ja dann auch mal so auf die Kamera zu. Das war doch kein echtes Mündungsfeuer.
So blank halt, also so richtiges, so halt, ne?
Ja.
Heute wird ja sowas und diese Blutspritze, das wird ja häufig digital alles reingemacht später.
Ja, leider.
Das ist ja. Also die Kunst ist ja verloren gegangen. Und das, aber da haben die halt wirklich einfach noch so.
Okay. Und die klingen auch geil, die Waffen. Ne, die klingen
mega.
Die klingen nicht albern, sondern das ist eigentlich schade, dass
das
die
sind, das ganze Ende. Ich finde es auch tatsächlich vom Design her, ich finde das, es ist jetzt ein bisschen, das soll jetzt kein Gunporn sein, aber ich finde die Waffen, die sind halt angenehm schnörkellos. Das sind einfach nur so Klötze, mit einem, die du festhalten kannst an der Seite und da ist eine Mündung vorne dran. Fertig.
Da kann man mal als Vergleich die Waffen von Alien 4, die, wo man einfach so denkt, also habt ihr halt so ein Papprohr genommen und alles dran geklebt, was gerade rumlag. Ja, es macht überhaupt keinen Sinn, wie die aussehen. Und da, genau, wie du sagst, als wäre es tatsächlich
irgendwie so ein Military Design. Die sahen vorne, dieses vordere Teil sah wirklich buchstäblich aus wie aus Aliens die Pulse Rifle. Aber wenn du wirklich alles, selbst da noch überflüssig einfach alles wegnimmst, eigentlich war es nur eine Mündung.
Quasi. Ja, stimmt.
Mehr war es ja nicht.
Ja, also es war schon ziemlich geil. Das hätten sie mehr machen müssen, aber da hatten sie wahrscheinlich keinen
Problem. Und natürlich, und nichts ist geiler als so riesige Infanteriewaffen mit Hazard Stripes, mit schwarz-gelb, schwarz-gelb, ja, schwarz-gelb.
Da dann
so,
auch wieder
so, Achtung, Vorsicht, gefährlich.
Also sah auch teilweise aus wie so ein Bolter, fand ich, so eine der Waffen, ne?
Max verdreht die Augen, aber ja.
Aber Max,
jetzt grüße ihn raus an alle Warhammer-Spieler.
Ja, wie man, glaube ich, schon merkt, je nachdem, wie viel du da jetzt wegschneidest von unserem Gelaber, aber wie man schon merkt, also ich bin doch noch immer sehr positiv gestimmt im Film. Ne? Ich hatte die Befürchtung, dass ich den gucke und denke so, ja gut. Aber eigentlich ist es schon ziemlich geil. Ja, in der Szene, da gibt es eben jetzt dieses besagte Ableben von Yutani, was er würdig, absurd lebt er dann ab. Ja, das kann Max beschreiben.
Max will nach Hause.
Ja, das haben wir doch schon beschrieben. Er hat noch ein bisschen rumgeballert und dann will er auch den anderen folgen aus dem Loch in der Wand, in den Fahrstuhl oder was auch immer das da sein soll draußen.
Oh.
Er steht dann halt auf.
Beste Freunde.
Und, oh Mann. Ja, guck mal, aber das ist doch scheiße. Das musst du jetzt rausschneiden. Das muss ich jetzt nochmal von vorne machen. Ja, das ist doch irgendwie das versteht ja keiner. Das ist irritierend.
Was denn jetzt?
Dass du ihn angefasst hast, Mario.
Wenn du dann so reingreifst und mich ziehst, während ich gerade rede und dann mal kommt hier. Und dann,
ich wollte nur, dass du näher dran bist.
Ja, ich weiß, aber es ist. Ja.
Mario hat gerade freundschaftlich den Arm und Max mal gelegt und ihn näher ans Mikro gezogen.
Nee, das muss jetzt raus. Das
ja, dann schneid's raus.
Ich find's witzig.
Ja, es ist nervig.
Fang nochmal von vorne an.
Ja, was denn?
Wir haben auf der Party gehört, dass Max hat ein Kompliment bekommen. Er erdet den Podcast immer so gut.
Ja, macht er aber.
Merkt man gerade, wie er den erdet. Die Stimmung runterzieht.
Max, ja, es ist so ein bisschen gekippt, weil tatsächlich, Mario ist ja am Anfang immer so stinkstiefelig, auch wieder so ein, wir machen gleich weiter, aber kannst auch rausschneiden, aber auch bei deinen Warhammer-Spielen ist genau gleich, dass du immer so die ersten Sachen, oh Scheiße, das läuft ja überhaupt nicht, jetzt werde ich von der Platte, wie oft du mir schreibst, wenn du mit jemandem spielst, Runde 2, jetzt geht's bergab, ja, und dann so ab Runde 3, oh, es klappt doch, oh, 90-10 gewonnen, ja, hoppala, ja, so ist jetzt gerade auch, am Anfang so, oh, nee, ich setze mich hier so,
das
nee.
Das ist aber auch der Grundtonus, das geht ja schon los bei Moritz bringt Chips mit und Mario so, oh nee, Paprika mag ich nicht. Dann sitzen wir auf dem Sofa, Mario holt sich gleich die ganze Schüssel und frisst diese Paprika-Chips. Oh ja, die sind ja doch ganz lecker.
Auch so, hat Sebastian gechannelt. Das ist jetzt witzig, aber um den Kontext zu bleiben, muss ich den Rest ja auch drin lassen. Sonst, wenn ich einfach cutte, mir einfach dumm labern, warum ich scheiße bin.
Ja, wir werden, Max und ich werden auch schlauer, weil wir reden immer, wir weben unsere kleinen Sticheleien gegen dich in Sätze, die du nicht rausschneiden kannst. Ganz einfach. Du kamst ja auch, wir kamen ja gerade vorhin hier rein und du kamst ja aus dieser Tür rausgestiefelt. Ich hab Kopfweh.
Cool. So. Gar nicht hallo, sondern guckt nur kritisch auf, wie Moritz sein Fahrrad abstellt.
Stimmt, weil mein Fahrrad dein Fahrrad leicht berührt hat.
Angewiderten
Blick. Ich muss morgen damit zur Arbeit fahren. Ich möchte, wenn das kaputt ist, dann habe ich halt kein Fahrrad mehr. Wo ist denn das? Das sind zwei Mountainbikes, Mario.
So. Come on. Und jetzt weben wir nicht irgendwelche Disses gegen mich, sondern wir weben jetzt mal langsam das Ende.
Ja, aber die machen doch Spaß.
Wir sind am Ende. Ja, Max wollte jetzt nochmal
die... Der Typ hat ordentlich geballert, will seinen Homies folgen durch das Loch in der Wand, steht auf und haut sich den Kopf an und fällt rückwärts wieder um.
In so einer ganz dreamy Sequenz liegt er so auf dem Rücken und fängt an zu träumen und über Schäfchen zu zählen.
Also vor allen Dingen hat er halt im Verlauf des Films erst dieses Riesenmesser ins Bein bekommen und dann wurde er auch noch angeschossen und mit beiden, also hat irgendwie eine Kugel in der Schulter und mit eiserner Disziplin hat er sich da durchgeschleppt und dann findet er sein Ende, indem er sich den Dötz an der Wand anhaut und dann kommt halt das Klingenmonster und
zerfetzt. Ich glaube, in diesen Charakter ist sämtliche schreiberische Kreativität geflossen.
Das war auch schon auf jeden Fall der herausragendste, bemerkenswerteste Charakter. Ja. Naja, das stimmt. So. Und dann hat es ihn zerlegt und man ist schon so, oh, tut einem leid. Okay, das war irgendwie auch lustig und ein bisschen dämlich, wie du jetzt gerade da völlig sinnloserweise. Da sieht man ja in dem Film dieser Macher eigentlich nicht, dass jemand so albern stirbt. Das wäre das Äquivalent wie bei Aliens, dass, keine Ahnung, das Hudson statt dass er da runtergezogen wird, irgendwie auf einer Bananenschale ausrutscht und dann halt verschleppt wird, oder? Also das ist schon, aber es passt halt zu diesem Charakter, der diese ganze Zeit absurd war. Wir sind jetzt auf jeden Fall draußen in so einem Service-Hatch und da gibt es so ein kleines Detail, da höre ich auf zu labern, das ist mir noch aufgefallen.
Bestimmt.
Na ja, zusammen. Ja, ich bin richtig gut drauf, weil ja. Der Film mir trotzdem, ich bin so froh, dass mir der Film immer noch so gut gefallen hat. Das ist so eine Erleichterung für mich irgendwie. Sie kommen halt raus, sie sind jetzt draußen am Gebäude dran, es regnet, es stürmt, dann hängt da so ein Schild.
Ach ja,
da hängt dieses Schild und das ist halt witzig, weil da stand auf dem Schild stand, passing this point voids your corporate insurance. Wo halt einfach dran steht, also wenn ihr jetzt hier draußen auf dem Geländer rumkrapselt, ja, liebe Angestellte, dann seid ihr nicht mehr versichert. Ein so großen roten Schild. Das fand ich ganz nett.
Dann, was ich mit der Explosion verwechselt habe, ist, dass die Hauptdarstellerin, die Heldin, die ballert dann von unten auf dieses Monster, aber ballert dann auch, das Robo-Monster, was dann rauskommt, aber ballert dann auch gleichzeitig den Aufzug lose, dass sie dann an der Gebäudeseite runterbrettern. Also das Viech hat ja inzwischen auch ziemlich viel mitbekommen. Das hat ja sonst wie viel in den Aufzugsschacht gefallen. Der Aufzug ist draufgefallen. Das hat sonst wie viele Explosionen schon überstanden. Wurde sonst wie viel abgeballert.
Eine Minute lang zusammengeschossen.
Und
er hatte eine Schlägerei.
Sie fallen dann da runter mit dem Aufzug, überleben das irgendwie.
Na, sie löst halt im Aufzug, der rutscht halt, sie schießt halt diese Kabel ab, der Aufzug rauscht runter und sie zieht dann die Notbremse. Dann kommen wieder diese, was dieser Film liebt, abgöttisch Metal-Klonk-Geräusche wieder. Ne? Dann geht halt so diese Notbremshaken raus und macht und der wird halt langsamer.
Ja. Die Dinge ergeben physikalisch überhaupt gar keinen Sinn.
Nee.
Die Bremsen, nein.
Nein. Macht keinen Sinn, aber es funktioniert trotzdem.
Es macht ein cooles Geräusch
halt. Der Aufzug hält.
Not enough Klonk. Aber Herr Direktor, das funktioniert doch gar nicht. Ja, aber es klingt geil.
Ich will mehr Klonk.
Ja, sie kommen halt unten im Busch im zweiten Stock an.
Sie haben ja irgendwann während des Films die Polizei alarmiert.
Ja.
Und dieser Polizist hat auch, der ruft halt an und sagt so, hier, ja.
Es war so der Stirb-Langsam-Effekt. Ja, hier sind Terroristen im Yagatomi-Platz und die sind so, gehen sie aus der Leitung. Verarsch mich, hier ist Telefon.
Der Polizist regt sich total auf. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was ihm los ist.
Können Sie es wagen, hier anzurufen?
Aber die war der Scheiße.
Aber er kommt ja dann trotzdem.
Netterweise.
Ja. Kommt dann trotzdem und schießt ihn ins Bein.
Das ist diese Szene, die ich meinte, wo sie einfach nicht sofort macht, was er sagt und dann ballert er los.
Ja, aber Karma ist a bitch.
ja, dann fallen irgendwelche Metallteile um ihn rum und er guckt hoch und mit dem schönen Satz Holy Donut oder sowas.
Holy Donuts, ja.
Holy Donuts fällt dann so das Metallmonster auf ihn drauf und erschlägt ihn.
Und wir landen durch verschiedene Schleusen, Tore und Tunnel im Endraum.
Weiß ich nicht, da konnte ich dem Film nicht mehr ganz folgen. Auf jeden Fall gehen sie wieder irgendwie rein ins Gebäude, durch diese ganzen Schleusen.
Das war für mich der Punkt, da kam mir der Gedanke, das ist jetzt überflüssig. Der Film hätte da oben, respektive unten halt enden können.
Eigentlich war das Finale, theoretisch hätte es oben sein müssen.
Ja, aber du wusstest ja, der Dante ist ja noch da, der muss ja auch noch sein Coming Up, nee, wie heißt es? Up and Coming?
Sein Fett wegkriegen.
Ja, sein Fett wegkriegen, danke.
Ja, sie müssen halt durch mehrere Tore, das Viech ist hinter ihnen her und diese Tore dauert immer einen Moment, bis die aufgehen. Ne? Und das Viech kommt halt hinterher. Da ist diese Szene, wo sie hat irgendwann aus dem Dante, aus seinem Vault noch so eine Ladung Explosives mitgenommen, die man so komisch dreht.
Ja, die kannst du drehen und entweder kannst du die auf Timer stellen oder auf der stand dann drauf, do not jostle, also nicht schütteln, nicht bewegen. Also quasi, dass wenn du die einfach wirfst, dann explodieren sie einfach. Ja.
Und da gibt es eben so eine Szene, wo sie ihm das so in die Hand wirft. Das Viech fängt das so auf und guckt das dann so an und so kommen so Fragezeichen. Witt. Und dann sieht man auch das erste Mal so wirklich, das ist nicht unbesiegbar, sondern das explodiert und dann hat es halt eine Klaue weniger.
Die Klaue ist dann weggesprengt. Wie das Dynamit beim Terminator.
Genau.
Was sie ihm da so reinsteckt und dann...
Genau. Insgesamt kommt da aber wieder ein bisschen Spannung auf, weil das Viech ist hinter ihnen her und sie müssen eben flüchten durch diese Tür. Und da gibt es eine coole, die fand ich sehr cool, weil der größte Horror, sage ich mal, ist ja immer, wenn man es nicht wirklich sieht. Und sie sind vor dem letzten Shot. Und dieses Shot geht sehr langsam auf, ne, auf so Schienen. Und hinter ihnen ist halt ein Loch. Die haben ein Loch gesprengt in die letzte Tor, das letzte Shot davor. Und da ist einfach nur ein Loch. Und man hört das Viech so langsam kommen, aber man sieht es noch nicht. Ne? Und das fand ich relativ effektiv.
Ja,
und
dann kommt es halt an und läuft auf sie zu. Klonk, klonk, klonk.
Vorher gab es noch mal ein paar Explosionen. Irgendwann fällt er dann auch mal um, der Typ.
Und sie ist schon so, oh nee, jetzt ist halt Schluss. Sie lässt die Waffe fallen und vorbei. Und dann macht sie aber die Augen auf und sieht.
Es hat angehalten, weil Creepy Dante kommt nochmal rein. Letztendlich, was sagt er denn zu ihr? Er sagt halt einfach,
er ist
enttäuscht.
Warum, genau. Warum zwingst du mich, dich zu töten?
Er findet sie halt mega geil, in mehr als einer Hinsicht. In seiner Vorstellung wären sie ein Traumpaar. Hm. Und das will er immer noch nicht aufgeben, obwohl sie ihm schon ein Messer in die Hand gejagt hat. Und sie nutzt eben sein Geschwafel, dass er schwadroniert hat, noch rum und sagt, oh, weil du so dickköpfig bist, muss ich dich jetzt hier töten. Und sie sagt dann, okay, komm, let's hug it out. Große Umarmung. Und umarmt ihn dann und er kommt halt aus und so, oh ja, toll. Ne? Und dann haut sie ihm, glaube ich, einen in die Eier und tritt ihn weg.
Nee, sie sieht dann, dass Robocop-Typ wieder reinkommt, der ja mit runtergefahren ist im Aufzug. Also man sieht es noch nicht. Sie dreht sich dann halt so dreht sich einmal um mit dem im Arm, sodass der Robocop-Typ, der gerade reingestürmt kommt, ihm halt voll eine in die Fresse hauen kann. Woraufhin der wegfliegt und gegen die Wand klatscht und sie dann rausgehen aus diesem Raum.
Das Detail ist ja noch, dieses Monster steuert man ja über so einen Kill-Switch, über so eine Fernbedienung und solange man den Knopf gedrückt hält, ist es quasi dormant, also macht nichts und wenn man den Knopf loslässt, dann geht es in den aktiven Modus. Das nimmt sie ihm ab, ne? Weil am Ende...
Und machen dann halt diese Vault-Tür zu und haben noch ein paar dramatische letzte Worte. Und als die Tür zugeht, drückt sie dann das Knöpfchen. Und
sie sagt halt, für die Kinder.
Bumm, weg war's, schwarzer Bildschirm.
Techno.
Sofort.
Abspann. Diese Filme von damals muss man aber auch lieben, weil die halt einfach no nonsense. Ne? Ist einfach, der Film ist jetzt vorbei. Der Böse ist tot. Ja. Vorbei. Instant vorbei.
Cut, Abspann mit fetter Techno-Musik.
Ja, das war schon ein geiler Abspann. Das hatte ich auch vergessen, dass der so gut aufhört, der Film. Ne?
Ja, vor allem Abspann hast du ja damals, gab es im Fernsehen ja nicht.
Nee, dann kommt ja sofort dann irgendwie. Ich glaube, dann ging das immer in so ein kleines Bild, dann kommt schon irgendwie der nächste
Spiel. Das gab es damals noch alles gar nicht. Das kam auch erst viel später, aber.
Stimmt, Abspann war.
Da kam einfach direkt.
Dann war vorbei.
Ne? Da kam direkt Werbung für Milchschnitte und dann war vorbei.
Für das Barbie-Traumhaus.
Na gut, um die Uhrzeit, wo der Film lief, kam dann Werbung für 0,130, 6 mal die 8, vielleicht war das, keine Ahnung, geile Omas aus deiner Umgebung.
Oh Gott, das war aber immer so
die gute alte Zeit.
Ja, nee, genau so war es ja.
Ja.
Das war immer die widerlichste Sache.
Sozialhilfe-Porno.
Ja, das war Ingo Appelt, hat das Sozialhilfe-Porno.
Der große Ingo
Appelt. Gut, dann war der Film vorbei, wir fanden ihn alle ganz richtig super. Max ist ja auch überzeugter Fan jetzt.
Hammer.
Hängt sich ein Poster morgen an die Wand.
Du meintest ja schon am Anfang, dir hat ja Spaß gemacht, was mich natürlich sehr erfreut. War jetzt vielleicht für die Diskussion im Podcast nicht so förderlich, weil hätte natürlich auch sein können, dass er sagt, so ein Schmarrn, so eine Scheiße.
Ja, also ganz ehrlich, da kann man wieder Planet Raptor oder so dazunehmen. Ich musste ja schon Sachen gucken.
Also ich bin sehr, sehr happy mit heute Abend, weil, wie gesagt, der Film hat doch die Zeit überdauert für mich.
Also es gibt hier Filme, da muss ich halt an, da habe ich dann immer diesen Marcel Reich-Ranitzky im Kopf von diesem Fernsehpreisverleihung. Es ist wirklich schlimm, dass ich hier 3 Stunden sitzen und dieses alles ertragen musste. Das habe ich dann im Kopf. Es war nicht so. Der war zwar auch ein bisschen lang stellenweise, aber es hat mir schon Spaß gemacht.
Es tut mir auch leid, dass ich das hier erleben musste. Ja. So war es nicht. Also klare Sehempfehlung, wer ihn noch nicht gesehen hat, kann man machen. Tatsächlich, mein einziger wirklicher Kritikpunkt ist, komischerweise, ja, ich fand ihn ein bisschen zu lang. ich hatte irgendwie, am Ende dachte ich dann schon so, puh, der geht doch länger, als ich dachte.
Irgendwann reicht es halt auch mal mit diesem durch die Gänge Gewander.
Sie haben ihr Möglichstes getan, um es einigermaßen mit Gängen, um es interessant zu halten. Das sind ja mal Bürogänge.
Auch mit so einem Kammer im Büro.
Dann mal wieder ein Lagerhaus.
Das ist eine gängige Methode.
Der Max ist hier für Humor zuständig.
Dafür singst du jetzt noch was.
Oh. Machen wir das noch?
Ja, du machst es doch noch.
Nee,
komm, ich gebe dir noch einen Takt vor.
Das ist ein toller Takt.
Soll ich langsam machen? Du hast jetzt hier eine halbe Stunde stumm vor dich hingesessen. Ich dachte, du hast dir schon was überlegt.
Ja, dachte ich auch. Ich dachte, er überlegt sich schon die heißen Lyrics.
Habe ich jetzt gar nichts.
Ups.
Death Machine.
Are you ready for this?
Die macht alle kaputt. Aber nicht mit der humanitären Volksfront. Die machen sie halt fertig. Mit ganz viel TNT.
Are you ready for this?
Oh Gott.
Ja.
So viel dazu.
Also für alle Fremdscham-Fetischisten lasse ich das drin.
Du hast, wenn du mich ja.
Nein, alles gut.
Zwingst.
Nein, the effort. It's all about the effort.
Ja, also falls ich Charlotte oder Dings oder der
Oder Bums. Dings. Aber wenn ich die Filmquizfrau sage, das geht nicht.
Die Filmquizfrau oder der andere Typ. Du hast
die Leute ja gar nicht kennengelernt.
Die Dings.
Ja, du hast sie ja auf der Party kennengelernt.
Die Filmquizfrau?
Nee, unsere anderen Hörer.
Ja, der lief einmal mir vorbei und hat gesagt, ah, hallo, ah, du. Und dann war er weg.
Ach so.
Dann hat Mario gesagt, ach, du auch, ja. Gut. Ja, auf jeden Fall, wenn es Beschwerden geben sollte zur Qualität, dann ja, einfach Mario schreiben. Der nimmt gerne Kritik entgegen. Ich würde sogar Mario sagen, der ist der kritikfähigste Mensch, den ich kenne. Ja, dem kann man die Meinung sagen. Da hat er nichts gegen.
Was lachst du da so?
Also nehmt euch einen Ruck, ihr fünf, und ein bisschen Feedback.
Ab in die Tonne at podcast.de.
Genau. Auf Wischersehen.
Und OnlyFans. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss, Leute.